Gut, mit euch zusammen Gott zu loben. Gut, mit euch zusammen vor Gott zu treten und seine Gnade zu besingen, seine Schönheit zu besingen, seine Größe zu bestaunen. Ihr seid die Kirche Jesu Christi hier in Heidelberg. Ihr seid Familie Gottes, begabt, berufen und gesendet. Gott segne euch. Und wenn ich heute Morgen bei euch bin, dann habe ich das eben schon so auch angedeutet, dann ist das für mich so ein Link auch zwischen Heidelberg und der Welt. Und zwischen der Welt und Heidelberg. Und diese Welt braucht euch und euer Gebet und eure Unterstützung. Und ihr braucht die Welt. Um zu sehen, was da passiert. Ihr könnt lernen von der Welt. Von ihrer Leidenschaft. Also von der Welt der Christinnen und Christen an anderen Orten auf diesem Globus, von ihrer Leidenschaft, von einer Theologie des Leidens. Wusstet ihr, dass mehr als 2/3 der weltweiten Christenheit mittlerweile im globalen Süden lebt? Wusstet ihr, dass im Iran die schnellst wachsende Kirche entsteht, die wir gerade weltweit erleben? Und wusstet ihr, dass 3,1 Milliarden Menschen noch nie etwas von Jesus Christus gehört haben? Und deshalb, diese Welt braucht euch und euer Gebet und eure starke Gemeinschaft, aus der Gehen fließt, aus der Aktion fließt. Und ich bete, ich habe das getan, als ich heute Morgen hergefahren bin, ich bete, dass Gott Frauen und Männer aus eurer Mitte beruft und sendet, nicht nur sendet in eure Nachbarschaft, in die Schulen, in die Universitäten, an euren Arbeitsplatz, sondern auch wirklich sendet aus Heidelberg in die Welt, um dort mit seinen Begabungen, mit seinen beruflichen Kompetenzen Gott zu dienen. Das ist so faszinierend. Eine faszinierende Sache von, dass ich die Allianzmission seit 3 Jahren leite, mit 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in, keine Ahnung genau, 26, 27 Ländern, ist Geschichten von Menschen kennenzulernen. Geschichten von Menschen, die Gott beruft, von Frauen und Männern. BWL-Studenten, Agraringenieure, Ärzte, Theologen, Gemeindegründer, da ist alles dabei. Und im Reich Gottes und in der Mission wird alles gebraucht. Lasst mich beten. Guter Herr, danke, dass wir vor dich kommen mit Liedern, mit Gedanken, mit dem auch, was wir mitgebracht haben heute Morgen. Du weißt, wie unser Morgen ausgesehen hat und wie wir jetzt hier sind. Du weißt, wie uns vergangene Woche ausgesehen hat und wie wir jetzt hier sind, vor dir, mit unserer Suche nach dir, mit unserer Leidenschaft für dich, mit unseren Zweifeln, mit unserem Glauben oder mit unserem Suchen nach Glauben. Und wir sind jetzt hier, um dein Wort zu hören. Und wir beten, dass es nicht nur einfach nur Worte sind, die wir jetzt hören, sondern dass du durch deinen Heiligen Geist das übersetzt in unsere Situation und in unsere Herzen, dass es das Wunder geschieht, das wir nicht machen können, dass du redest, Herr. Amen. Ich muss nicht aufstehen, du musst aufstehen. Wer bist du? Die Frage ist, wer bist du? Ein kurzes Schlaglicht aus König der Löwen. König der Löwen, lange her, alte Kindheitserinnerungen, vielleicht ein schönes Musical-Wochenende in Hamburg. Im letzten Sommer ist König der Löwen ganz neu verfilmt worden und ganz neu rausgekommen. Ich weiß nicht, wer hat diesen neuen König der Löwen letzten Sommer gesehen? Ja, mutig, ja, doch ein paar sind's. Also in einer ganz faszinierenden Form, also alles digital in Szene gesetzt, was man da heute also computertechnisch machen kann, das ist schon enorm. Die Tiere sehen wirklich aus wie echt, ganz fantastisch. Ich muss nicht aufstehen, du musst aufstehen. Wer bist du? Die Frage ist, wer bist du? Ein Gespräch zwischen dem Affen Rafiki und dem Löwen Simba. Simba, das ist der Sohn des führenden Königs Mufasa, der ist durch eine Intrige ums Leben gekommen. Und seitdem der alte König tot ist, liegt das Land am Boden, leidet unter der schlechten Herrschaftsgas. Und Simba, der rechtmäßige Nachfolger. Er hat vergessen, was es heißt, ein Löwe zu sein. Er ist gestrandet in einer Art, ich nehme das Leben leicht Dauerschleife. Er lebt in seiner eigenen Welt, in der alles easy ist. Als Löwe ist er sogar zum Vegetarier mutiert. Er ernährt sich nur noch von Nüssen und Maden. Wobei ich weiß jetzt gar nicht, unter welche Kategorie Maden fallen. Also ist er Flexitarier, habe ich jetzt gehört. Gibt's ganz neues Phänomen. Mein Freund sagt mir jetzt, ich bin Flexitarier. Na gut, anderes Thema. Eines Tages findet Nala, die alte Spielgefährtin aus früheren Tagen, Simba wieder. Und die beiden verlieben sich, eine wunderschöne Love Story. Aber ihr eigentliches Anliegen ist es, Simba zurückzuholen und sagen, hey Simba, du bist ein Löwe. Erinner dich daran, du bist der Sohn eines Königs und wir brauchen dich. Komm zurück und übernimm Verantwortung. Besteige als Sohn Mufasas den Thron. Mach der schlechten Herrschaft, unter der wir alle leiden, ein Ende. Aber Simba weigert sich, zurückzukehren. Er glaubt nicht, dass er der Sohn eines Löwen ist, seines Königs ist. Seine Vergangenheit steht ihm im Weg. Und er flieht aus dieser Situation. Er läuft weg. Ganz typische Reaktion, die du vielleicht auch kennst aus deinem Leben. Ich kenne sie auch aus manchen Situationen in meinem Leben. Wenn es eng wird, dann ist da der Impuls zu fliehen und wegzulaufen. Und dann begegnet er Rafiki. Und es folgt ein wunderschönes, ein humorvolles und zugleich kraftvolles Coaching-Gespräch zwischen einem Affen und einem Löwen. Hier ist der Link zu uns heute Morgen. Wenn wir wissen, wer wir sind, dann können wir aufstehen. Dann können wir mutig sein. Dann können wir Verantwortung übernehmen. Missionarisch leben oder uns mit der weltweiten Kirche verbinden. Wenn wir wissen, wer wir sind, dann ist Aufstehen, Verantwortung übernehmen keine Option mehr, sondern es ist Teil unserer Identität. Und das führt direkt zu der Frage, wer bist du? Ich hoffe, das ist okay, wenn ich am Sonntagmorgen gleich schon einsteige mit so einer steilen Frage. Wer bist du? Und da schauen wir uns an, was wir im Wort Gottes dazu finden. Ich möchte euch zwei Verse aus dem ersten Petrusbrief vorlesen, wo Petrus eine Antwort gibt auf genau die Frage. Wer bist du, Kirche? Wer bist du, Freie Evangelische Gemeinde Heidelberg? 1. Petrus 2, die Verse 9 und 10. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Das ist das, was Petrus schreibt, den Gemeinden in Kleinasien, auf die Frage, ja, wer sind wir eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Ja, ich habe eine Geschichte, ich habe einen Namen, ich habe Eltern, ich habe eine Ausbildung, ich habe einen Beruf, ich bin verheiratet, ich bin Single, ich bin geschieden, ich habe Hobbys, ich habe Dinge, von denen viele wissen, ich habe vielleicht Dinge, die nur ich weiß. Wer oder was bestimmt eigentlich, wer ich bin? Die Welt um uns herum sagt uns, was du tust, bestimmt, wer du bist. Was wir haben, bestimmt, wer wir sind. Das ist das Mindset dieser Welt. Oder was die Leute sagen, bestimmt, wer wir sind. Das Evangelium von Jesus Christus trägt eine andere Message in sich, ein anderes Mindset. Wer wir sind, steht auf dem, was ein anderer getan hat. Gott ist heilig und durch Jesus Christus sind wir heilig gesprochen. Ihr seid eine heilige Priesterschaft. Nicht, ihr werdet es erst werden, wenn ihr euch noch ein bisschen mehr anstrengt, wenn ihr noch ein bisschen mehr Bibel lest, wenn ihr noch ein bisschen mehr euch in der Gemeinde engagiert oder wenn ihr noch ein bisschen mutiger wärst in deiner Universität. Nein, durch Jesus Christus sind wir heilig gesprochen. Und unser Verhalten und unser Denken steht auf dem, was ein anderer für uns getan hat. Und das ist das, was Petrus den Gemeinden in Kleinasien schreibt. Ihr aber seid ein Wort an die Gemeinde. Worte an Menschen, die Jesus Christus folgen. Erinnert euch, schreibt Petrus, das ist die Überschrift, die über eurem Leben steht. Und vielleicht hast du das schon oft gehört. Und hoffentlich hast du schon oft gehört, weil das ist das Evangelium. Das ist die Basis, auf der wir stehen. Das ist das, was uns trägt. Aber das Blöde ist, dass wir immer wieder hineinrutschen in dieses alte Mindset, weil um uns herum alle oder viele in diesem Mindset funktionieren. Und Jesus Christus lädt uns auch heute Morgen, lädt dich ein, auszusteigen aus diesem Mindset und einzusteigen, wieder neu einzusteigen in das Mindset des Evangeliums. Wenn wir wissen, wer wir sind, dann können wir aufstehen, dann können wir Verantwortung übernehmen, dann können wir uns unserer Vergangenheit stellen. Dann brauchen wir keine Angst davor haben, was da vielleicht hochkommt. Weil Gott ist da mit seiner Gnade, mit seinen breiten Armen und sagt, komm, ich helfe dir, das aufzuräumen, das zu ordnen, das ans Licht zu bringen. Ich bin überzeugt, Heidelberg braucht mutige Frauen und Männer. Mutig, die sich mutig in der Vergangenheit stellen und die daraus aber auch mutig aufstehen und losgehen. Und vielleicht sagst du, Thomas, woher denn den Mut nehmen? Ist der einfach da? Ist der für bestimmte Persönlichkeitstypen reserviert? Vielleicht in den Genen drin? Nein, hör Gottes Zuspruch aus seinem Wort. Ihr aber seid, du aber bist Tochter des Höchsten, Sohn des Höchsten. Höre, wer du bist und davon, von dort geh los. Und das ist das Mindset des Evangeliums, das sich durch die ganze Bibel zieht. Schon im Alten Testament, auf den ersten Seiten der Bibel, Gottes Wort an Abraham. Gott ruft Abraham. Er nennt ihn Vater der Nationen. Da hat er noch gar keine Kinder gehabt. Er nennt ihn Vater der Nationen. Da war er schon alt und hatte gar keine Chance mehr auf Nachwuchs. Und das ist das Mindset des Evangeliums. Abraham, bevor du irgendetwas tust, sage ich dir, wer du bist. Vater der Nation. Dasselbe hier im Petrusbrief. Die Frage ist, was folgt daraus und wozu? Auch darauf gibt Petrus eine Antwort. Damit ihr seine machtvollen Taten verkündet. Damit ihr seine machtvollen Taten verkündet. Damit dein Leben ist wie ein Kinotrailer. Ich weiß nicht, ob du ab und zu mal ins Kino gehst. Wir gehen gezwungenermaßen ab und zu ins Kino, wenn unsere Tochter und unser Sohn zu Hause das Haus für Geburtstagsparty oder Jugendhauskreis oder anderes benutzen. Dann sagen sie mal, hey, Mama, Papa, schaut doch mal, was im Kino läuft. Ja? Und das machen wir dann auch. Und was machen wir? Wir schauen uns Kinotrailer an. Und wir schauen, hey, interessiert uns dieser Film, jener Film, und wir schauen uns Kinotrailer an. Und der Kinotrailer, den uns am besten gefällt, der sagt, okay, da gehen wir rein. Damit ihr seine machtvollen Taten verkündet, euer Leben, unser Leben, wie ein Kinotrailer. Nicht Hochglanz, nicht auf Hochglanz poliert, nicht auf alles aalglatt, sondern echt authentisch. Unser Leben mit Jesus, unser Stolpern hinter Jesus her. Damit ihr seine machtvollen Taten verkündigt. Und Leute sagen, hey, das interessiert mich. Erzähl mir mal mehr von dem, was dich bewegt. Und mit dem, was Gott dir gegeben hat. Damit ihr seine machtvollen Taten verkündigt. Nicht, um in irgendein Bild hineinzusteigen, was du meinst, was das bedeutet. Sondern, dass du Gott dienst, dass du aufstehst, Verantwortung übernimmst mit dem, was Gott dir gegeben hat. Mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Kompetenzen, mit deiner Begabung. Ich bin ja auch sehr viel unterwegs und mein Leben ist schon auch sehr intensiv. Und was mache ich, wenn ich mal so richtig müde und K.O. bin? Ja, wir haben auch so ein bisschen größere Couch. Dann schaue ich mir Tierdokumentationen an. Mein Sohn, der sagt immer, ob ich jetzt wirklich der Sohn dieses Vaters bin, aber also wenn es ganz schlimm ist und ich so richtig K.O. bin, und meine Frau so 11 Uhr will ins Bett gehen, abends 22 Uhr, und sie sieht mich vom Fernseher Tierdokumentation, da sagt sie, oh, jetzt ist es wieder ganz schlimm. Ja. Und neulich sah ich eine Tierdokumentation über Pinguine. Ganz fantastische Tiere. Ich habe mir immer gedacht, das sind irgendwie Tiere, da habe ich mich immer gefragt, hat sich Gott dann Spaß erlaubt? Ja? Irgendwie die watschen da so, und dann denkst du irgendwie, nicht Fisch, nicht Vogel. Aber was ist das eigentlich, Gott? Ja, Gott hat ja Humor, also hat er da irgendwie auch Humor gehabt und so. Hat sich gedacht, brauche ich mal ein bisschen Abwechslung. Aber wusstet ihr, Wenn die Pinguine im Wasser sind, dann sind sie die schnellsten, oder nicht die schnellsten, vor allem die energieeffizientesten Schwimmer auf Gottes Erde. Kein Fisch schwimmt so energieeffizient wie ein Pinguin. Das müssen sich die Klimaforscher mal anschauen, ob wir da was lernen können. Wahnsinn. Also wenn der Pinguin in seinem Wasser ist, dann ist er in seinem Element. Und dann kann ihn niemand stoppen. Und dann ist er so energieeffizient wie kein anderes Tier, wie kein anderer Fisch, wie kein anderer Schwimmer. Die Frage ist, was ist dein Wasser? Was ist dein Wasser, in dem du zu Hause bist, mit dem, was Gott dir gegeben hat, mit deinen Begabungen, mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Glauben? Und das ist Aufgabe von Leitung, Menschen in ihr Wasser zu bringen. Aufgabe von Gemeindeleitung, von Hauskreisleitung, von Missionsleitung. Und das ist eine wunderbare Aufgabe, auch eine schwierige Aufgabe, aber eine, die es wert ist. Wir haben eine neue Mitarbeiterin im Büro, eine Frau, die früher bei der Bank war. Und die arbeitet heute in unserem Jugendbereich Go Global und hat total Freude, hat sie jahrelang auf der Bank gearbeitet, immer mit Zahlen und so. Wir brauchen natürlich auch in der Mission Leute, die sich mit Zahlen auskennen. Aber sie arbeitet bei Go Global und man merkt, wie sie aufgeblüht ist. Und dann hat sie noch eine zweite Leidenschaft, sie dekoriert gerne. Wenn wir Veranstaltungen haben, wenn wir Events haben, die sind, seit diese Mitarbeiterin da ist, sind die ums Dreifache an der Qualität gestiegen, was die äußeren Bedingungen angeht, ja. Und dann mache ich mir immer ein bisschen Sorgen um sie, weil die hat ist so dermaßen kreativ und spannt zu Hause ihre ganze Familie ein, kommt mit Körben voll Dekorationen an und dann ist das Bistro, unsere Lounge, wieder neu dekoriert. Dann sage ich mir immer, Sandra, bist du denn wahnsinnig, was du da alles immer investierst? Und ich meine, und das ist sie, Thomas. Das ist meine Leidenschaft. Das ist mein Pinguinwasser. Ja? Ich hatte ja auch von dem Pinguin erzählt. Also Gott dienen, aufstehen, Verantwortung übernehmen mit dem, was Gott dir gegeben hat. Und habt das bitte im Hinterkopf, wenn ich euch jetzt einige Geschichten oder Menschen aus meinem Erleben von den letzten 3 Jahren vorstelle. Und für mich sind es so wie so Cheerleader am Rand, jetzt heute Morgen, wie so Cheerleader, kennt ihr ja, gibt es in Heidelberg irgendwie so American Football oder so? Oder gibt es ja auch, gibt es hier Heidelberg American Football? Nee, weißt du auch nicht, also okay, gut. Rugby gibt's. Rugby, ja, genau. Also, wie heißen die Heidelberg? Wie? Ah, okay, also irgendwie heißen sie, ja. Ich habe ein bisschen hier vorne, ist, ab 40 wird man auch schwerhörig, das habe ich auch gelernt. Jedenfalls die Cheerleader, die am Rand stehen und die Mannschaft anfeuern, ja. Und diese Personen, die ich euch jetzt vorstelle, das sind so für mich heute Morgen wie Cheerleader, die am Rand stehen und sagen, hey, FEG Heidelberg, Frauen und Männer aus Heidelberg, steht auf, seid mutig, lasst euch nicht unterkriegen, nutzt die Freiheit, die euch Gott gegeben hat. Ich möchte euch Enoch vorstellen. Enoch ist der Präsident unseres malischen Partnerbundes, sozusagen der Freien Evangelischen Gemeinde Mali. Und er war im letzten Frühjahr in Deutschland. Ihr seht das, er hat extra meinen Norweger-Pulli dann ausgeliehen, weil ihm war dann doch ziemlich kalt. Und ich weiß nicht, was ihr von Mali wisst. Die Allianzmission ist schon seit vielen Jahrzehnten in Mali unterwegs. Über 2/3 des Landes sind aktuell nicht mehr unter staatlicher Kontrolle. Ein Land im dauerhaften Ausnahmezustand. Das ist die gefährlichste Bundeswehraktion, einer der gefährlichsten Bundeswehraktionen oder Missionen findet im Moment in Mali statt. Das Land hat viele Probleme und unter anderem natürlich auch stark von Saudi-Arabien finanziertem Islamismus. Und die Situation der Kirche hat sich massiv verändert. Enoch erzählt mir, dass sie, wenn sie sonntags morgens Gottesdienst feiern, immer mal wieder Gerüchte gibt und Nachrichten gibt, in dieser Kirche soll ein Bombenanschlag stattfinden, in jeder Kirche soll ein Bombenanschlag stattfinden. Und trotzdem sagt er, gehen alle hin. Auch wenn es nicht mehr in dieser Fröhlichkeit und dieser Freiheit passiert, der Gottesdienst, wie wir das eigentlich von unserer Kultur her gewohnt sind. Und es passt auch nicht zu unserer Kultur, dass wir Personenkontrollen vor dem Eingang durchführen und Menschen mit Metalldetektoren untersuchen. Und dann sprechen wir über die Situation und ich frage ihn, was gibt euch Kraft? Was hält euch, was hilft euch nicht, euch nicht unterkriegen zu lassen? Und dann erzählt er mir von seinem Lieblingsbibelvers aus dem 1. Korintherbrief. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Leute wie Enoch sind mir zum Beispiel geworden. Ich habe jetzt die Tage auf der Süddeutschen Pastorenkonferenz über Leitung gesprochen. Und ich habe von Enoch erzählt. Und ja, was ich von ihm gelernt habe in den letzten 3 Jahren, in den Begegnungen mit ihm, hat viel mit dem Thema Leitung zu tun. Oder ich denke an China. Ja, jetzt gerade natürlich wieder voll auf unserem Schirm. 18% der Weltbevölkerung leben in China. Und zugleich gibt es in China mehr Christen, als es in Deutschland Einwohner hat. Und doch, auch das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, der Führungsanspruch der Partei ragt in alle gesellschaftlichen Bereiche hinein und so auch in das Leben der Christen. Und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort schrieben mir jetzt vor einigen Wochen eine E-Mail und schreiben gegen Gemeinden, die sich und schreiben von Verboten, die gegen Hausgemeinden ausgesprochen werden, die dazu gedrängt werden, sich aufzulösen. Und sie schreiben, gegen Gemeinden, die sich dem Verbot widersetzen, gehen die Behörden inzwischen mit massivem Personalaufgebot, einschließlich Schlägertrupps der Mafia, vor. Bibeln werden konfisziert, Inventar ausgeräumt, Unterlagen beschlagnahmt, von Gottesdienstbesuchern werden Personalien aufgenommen. Und dann schreiben sie weiter, dass sie alle Akten, alle elektronischen und alle schriftlichen Akten, die es über die Gemeinde gibt, aktuell vernichtet haben. Und dann schreibt sie weiter, aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Der nächste evangelistische Musikevent ist geplant. Die nächste Taufe ist in Vorbereitung. Es bleibt weiter spannend, aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Christinnen und Christen aus China, wie Cheerleader an unserer Seite. Und ich will noch einen anderen Aspekt nennen, was wir von der weltweiten Kirche lernen können. Das ist ein aufgeräumtes, nüchternes Verhältnis im Umgang mit Leid. Das können wir nicht von allen Kirchen lernen. Es gibt auch viele Kirchen in Südamerika und an anderer Stelle, die auch ein bisschen Banane da unterwegs sind und sagen, du musst nur richtig glauben, du musst nur richtig beten und dann wird der Reichtum und der Segen Gottes fließen. Das gibt es auch, davon rede ich jetzt nicht. Ich rede von den Christen und Christinnen, die ich getroffen habe, von denen ich gedacht habe, wow, von euch können wir lernen, was es heißt, eine Theologie des Leidens zu entwickeln. Denn ich erlebe auch in Deutschland oft, Glaube oft als so ein sinnstiftendes Update für mein Leben, das vor allen Dingen gelingen soll, das vor allen Dingen Glück und Erfolg bringen soll. Und wenn das irgendwie ins Wanken kommt, dann kommt unser Glaube ins Wanken. Und ich spitze das vielleicht ein bisschen zu. Ich will die Fragen und die Zweifel, durch die jemand geht, der gerade durch Tiefen geht, nicht kleinreden. Dazu habe ich selber viel zu viel erlebt. Aber es gibt eine Tendenz, die ich sehe, dass uns schwierige Phasen und ungeplante Ereignisse so schnell aus der Bahn werfen, weil unser Bild von Gott zu klein ist oder unsere Theologie zu schmal. Ein nüchterner und konstruktiver Umgang mit dem Leiden, ein Festhalten an Gott, klar und mutig, ohne in Selbstmitleid zu verfallen. Auch das können wir von der weltweiten Kirche lernen. Auch darin spornt sie uns an. Ich möchte euch Sean vorstellen. Sean, den habe ich vor einigen Wochen in Damaskus getroffen. Und er erzählt mir ganz stolz, ich bin der jüngste Pastor in Damaskus. Er gehört dort zu, er ist der Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde. Und ich war gerade in der Nacht dort, ich war nur 2 Tage dort, als es einen relativ großen, intensiven Bombenangriff, Raketenangriff in der Nacht auf Damaskus gab. Das hatte ich auch noch nie erlebt. Ich habe schon viel erlebt, viel Leid, aber in der Nacht von meinem Hotel aus für eine halbe, dreiviertel Stunde diese Bombenangriffe zu erleben, das war nicht lustig. Und dann treffe ich ihn den nächsten Morgen und sage, Mensch, schau, hast du das auch erlebt? Ich war ein bisschen aufgewühlt noch und so. Ja, Thomas, das ist mein Alltag die letzten Jahre mit meiner Gemeinde und meiner Familie. Und dann erzählt er mir, dass er 4-mal von einem Scharfschützen ins Visier genommen worden ist und nur knapp dem Tod entronnen. Und trotzdem ist der Mann aufgeräumt und fröhlich und sagt, ich liebe mein Land, ich liebe meine Gemeinde, ich liebe die Menschen in Damaskus, die Jesus Christus brauchen. Und wir sprechen über seine Arbeit, wir beten, wir schmieden Pläne und wir verabschieden uns als Freunde. Und sage ich, weißt du, Sean, du sollst wissen, du bist nicht alleine. Und ihr in Damaskus seid nicht alleine. Christinnen und Christinnen in Deutschland beten für euch. Und vielleicht auch du heute Morgen nimmst dieses eine Bild mit von Sean und betest für ihn. Oder ich denke an Venezuela. Es gibt eine genauso wie es in Deutschland freie evangelische Gemeinde gibt, gibt es in Venezuela freie evangelische Gemeinde, ein Bund freier evangelischer Gemeinden. Und vielleicht habt ihr von den schwierigen Situationen in Venezuela gehört. Ein Land, das von vor 20 Jahren noch ein Land in voller Blüte war. Ein Land mit den, auch heute noch, mit den größten Ölreserven weltweit. Die liegen nicht auf der arabischen Halbinsel. Die größten Ölreserven gibt es in Venezuela. Und durch Misswirtschaft, echt durch menschliche, politische Misswirtschaft, liegt das Land am Boden. Und eine Delegation des Internationalen Bundes Freie Evangelischer Gemeinden besucht unsere Geschwister dort. Und sie haben einen Bericht verfasst über 10 Seiten über die Situation vor Ort. Und sie berichten, es sah so aus, als besuchten wir ein Land, das eine lange Siesta macht. Keine Autos, kaum offene Geschäfte, keiner baut, keiner investiert, keiner kauft irgendetwas. Der Preis für ein durchschnittliches Mittagessen in einem Restaurant entspricht etwa dem Monatslohn eines Durchschnittsverdieners. Die Inflationsrate steigt nahezu täglich in neue Höhen. Und dann erzählen sie von der Pastorenkonferenz, auf der sie waren. Und sie sagen, sie schreiben, in der aktuellen politischen Situation könnte man erwarten, eine Kirche vorzufinden, die gespalten und durch die politische Situation aufgeheizt ist. Aber so war es nicht. Wir trafen auf eine geeinte Kirche mit einer klaren, gesunden Leitung. Und sie waren kühn und eifrig in dieser Lage, eine Kirche für Venezuela darzustellen. Und in der Abschlusspredigt spricht der Präses, der Präsident des Bundes an die Delegierten und fragt, was bist du bereit, Gott zu geben? Deine Träume, deine Familie, dein Leben? Wenn Venezuela in der Zukunft diesen oder jenen Präsidenten bekommt, unsere Hoffnung wird für immer Jesus Christus sein. Und unsere Mission ist es auch jetzt, Gottes Wort zu predigen, aufzustehen und sein Werk zu tun. Die gegenwärtige Situation in unserem Land ist auch unsere Verantwortung, schreibt er. Über viele Jahre haben wir die schönen Zeiten dieses Landes genossen. Deshalb werden wir auch jetzt die Kirche Jesu Christi sein in Wort und Tat. Mich hat dieser Bericht bewegt. Und mich hat auch bewegt, wie sie diese Konferenz genannt haben in dieser Situation. Viele Delegierten hatten überhaupt kein Geld und haben die Reise begonnen und wussten gar nicht, wie sie hinkommen sollen zu dem Ort, an dem sie sich trafen. In dieser Situation nennen sie diese Konferenz, das Thema der Konferenz, Zeit der Ernte. Zeit der Ernte. Die Kirche Venezuela, wie Cheerleader an unserer Seite. FEG Heidelberg, lasst euch nicht einlullen. Lasst euch nicht einlullen von eurer Freiheit. Lasst euch nicht einlullen davon, dass ihr ja wirtschaftlich vielleicht ganz gut dasteht. Dass es vielleicht in deinem Leben gerade ganz gut läuft. Natürlich haben wir Fragen. Natürlich haben wir auch Schwierigkeiten und Probleme, die nicht klein sind vielleicht. Aber FEG Heidelberg, lasst euch nicht einlullen. Die weltweite Kirche spornt uns an. Wisst ihr, wenn ich eins gelernt habe in den letzten 3 Jahren, Gott lieben geht nicht ohne seine Welt zu lieben. Ihn anbeten, ihn singen, uns einsetzen für Gemeinschaft. All das, damit ihr seine guten Taten verkündigt. Gott lieben geht nicht ohne seine Welt zu lieben. Nach dem Gespräch mit dem Affen Rafiki hatte Simba ein spezielles Erlebnis, in dem er erlebt, dass sein alter Vater Mufasa mit ihm ist und in ihm lebt. Also ein bisschen quasi wie so ein kleines Erweckungserlebnis. Und Simba erinnert sich, ich bin ein Löwe. Ich bin gefährlich. Ich habe eine Berufung, ein Calling, eine Bestimmung. Du bist die Bestimmung der Christen, erinnert euch. Es ist wie ein Leben zu führen, wie ein Kinotrailer. Ich möchte euch herausfordern, ich war gestern noch in Wetzlar im Baumarkt. Ich weiß nicht, ob Männer lieben ja Baumärkte. Ich habe auch schon Frauen erlebt, die Baumärkte lieben. Vielleicht kennt ihr diese Metermaßbänder, die es in den Baumärkten gibt. Ich habe gleich einen ganzen Schwung davon mitgebracht. Ich hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, aber dann wusste ich ja, es ist für eine gute Sache, es ist für euch in Heidelberg. Ja? Es gibt diese übrigens Frauen, es gibt diese Dinger auch bei IKEA, habe ich mir sagen lassen. Also vielleicht könnt ihr ja beim nächsten Baumarkt oder IKEA-Besuch euch so eins mitnehmen. Wer möchte, ein paar habe ich auch hier noch dabei. Und ich habe mir dieses Maßband mitgenommen, weil das ist so mich wie so mein Leben. Ja, 100, also 1 bis 100, also sagen wir mal 100 Jahre, ja, mein Leben. Die ältesten Menschen leben übrigens in Japan. Ich bin jetzt schon zweimal in Japan gewesen und habe mir jetzt ganz viel über die Geheimnisse des Altwerdens informiert. Aber ich bin aber schon 46, habe ich gesagt. Also ich habe schon ganz schön viel gelebt. Ja. Aber natürlich, also das ist jetzt noch, also ich muss halt bei 46 abreisen. Ich weiß nicht, wo du abreisen musst. Aber natürlich lebe ich jetzt nicht, werde ich wahrscheinlich keine 100, sagen wir mal 90, ja. Habe ich gestern mit meiner Frau gesprochen, da hat sie gesagt, bei deinem Lebensstil wirst du nie 90, okay, 80. Ja. Ich hatte auch schon mal eine Knieoperation. Aber vielleicht mit der Gnade Gottes und der Hilfe meiner Frau, vielleicht werde ich 80, wer weiß. Das ist noch mein Leben. Das ist das, was mir noch so bleibt, wenn es gut läuft, ja. Und ich sage mir, wenn ich das so sehe, und ich werde es gleich in mein Portemonnaie stecken, ich möchte das, was mir bleibt, nicht einfach irgendwie leben. Ich möchte es nicht einfach verdatteln. Ich möchte mich nicht ablenken lassen von diesen tausend Sachen, die mich so oft ablenken. Ich möchte sagen, hier, das ist mein Leben, Gott. Ich gebe es dir. Und ich möchte mutig sein. Ich möchte aufstehen. Ich möchte einen Beitrag leisten, damit dein Reich sichtbar wird. Ich möchte einen Beitrag leisten, damit die Kraft des Evangeliums in den Orten, bei den Menschen, auch in meiner Nachbarschaft, wo ich lebe, sichtbar wird. Ich möchte nicht verdatteln, Herr. Du darfst es haben. Und ich möchte dich herausfordern und einladen, es auch zu tun. Und mal vielleicht zu überlegen, hey, was bleibt mir da noch? Und was mache ich damit? Und wenn du hier sitzt, ja, ich würde das ja gerne, aber ich weiß noch gar nicht so genau, wer ich bin oder was mein Calling ist oder was mein Pinguinwasser ist. Dann steh auf und finde es heraus. Dann steh auf und sprich mit Menschen darüber, die dich gut kennen. Sprich auf und sprich mit Gott darüber. Und ich bin sicher, weil wir haben die Verheißung, dass Gott darauf antwortet. Und vielleicht bedeutet es auch eine ganz neue Wegrichtung. Wer weiß. Aber es ist gut, diese Frage immer wieder zu stellen. So, was ist für dich jetzt dran? Was ist für euch als Gemeinde dran? Ich möchte euch einladen, aufzustehen. Habt Mut, missionarisch zu leben. Und habt Mut, auch nicht nur bei euch zu bleiben. Habt Mut, euch mit der weltweiten Kirche zu verbinden. Und habt Mut, auch was zu riskieren. Weil, was haben wir zu verlieren als Söhne und Töchter Gottes? Ich habe unten so einen Tisch aufgebaut. Da habe ich so Kugelschreiber liegen. Also könnt ihr Materialien über die Allianzmission mitnehmen, euch gerne eindecken. Und ich habe so Kugelschreiber, so grüne Kugelschreiber dabei. Und nehmt euch doch jeder einen mit. Und immer wenn ihr den in der Hand habt, dann spricht ein Gebet für Chant oder für die Europatour oder für Missionare, mit denen ihr verbunden seid. Und wenn ihr den vielleicht in der Hand habt, dann denkt nochmal, vielleicht einen Moment, sagt, okay, was ist mein Calling, Herr? Was ist mein Beitrag für die Entwicklung deines Reiches? Ich möchte mit euch beten. Und ich bitte euch aufzustehen und bitte auch schon mal die Musiker nach vorne zu kommen für ein letztes Lied, das wir zusammen singen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Gemeinde und ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Und wir haben gemeinsam dein Wort gehört. Und wir sind vor dir mit unserem Leben, mit unseren Fragen auch. Wir sind vor dir mit dem Wunsch, mit der Sehnsucht, dir zu dienen. Vielleicht manchmal noch nicht so genau zu wissen, wo und wie. Oder vielleicht gerade zu strugglen in dem Wie, wo wir gerade drin sind. Dann bete ich, Herr, dass du hineinkommst und redest und hineinkommst und aufrichtest, hineinkommst und uns hilfst zu sortieren. Und ich bete, dass du uns hilfst und jedem Einzelnen, der jetzt diese Frage hat, dass du jedem Einzelnen, der diese Frage hat, hilfst, sein Pinguinwasser zu finden. Und ich bete, dass du uns durch deinen Heiligen Geist wirklich unser Inneres stärkst und dass wir deine Hand ergreifen und auf deine Verheißung hin vertrauend losgehen. Dass wir lernen, von dir und dem Glauben an dich zu reden, in Wort und Tat. Und dass wir uns nicht einlullen lassen von unserer Freiheit, dass wir uns nicht einlullen lassen von dem, dass es uns vielleicht äußerlich einfach gut geht, sondern dass wir das nutzen als Ressource und als Geschenk und dass wir es dir geben. Herr, wir geben es dir. Du darfst es haben. Unser Leben, das, was uns noch bleibt. Und wir beten, wecke in uns Glauben. Wecke in uns Vertrauen, dass wir einen Beitrag haben für diese deine Welt. Gott segne euch. Amen.